Heute Morgen ist unser Thema Älteste. Wir beschäftigen uns ja schon seit vielen Jahren mit diesem Thema. Als wir vor 7 Jahren mit ganz wenigen Geschwistern begonnen haben, haben wir schon das Ziel gehabt, eines Tages einmal Älteste zu haben in der Gemeinde. Wir haben auch damals schon dafür gebetet, aber in den letzten Jahren natürlich immer intensiver. Und mir ist wichtig, dass jeder in der Gemeinde eine klare Vorstellung davon hat, was die Bibel unter Ältesten versteht. Mir ist auch wichtig, dass unsere jungen Leute wissen, was Älteste sind, was sie sein sollen, und darum für alle von uns dieses wichtige Thema. Erster Gedankengang: Was versteht die Bibel unter Ältesten? Der Begriff Älteste stammt zunächst einmal aus dem Alten Testament. Israel war aus Ägypten ausgezogen. Mose leitete allein das große Volk und war natürlich völlig überfordert. Und da gab ihm sein Schwiegervater Jethro einen weisen Rat. Also ab und zu sollte man auch mal auf Schwiegervater und Schwiegermutter hören, gell? Es gibt ja Schwiegermütter und schwierige Mütter und so weiter, aber der hatte hier einen Schwiegervater und er hat auf den gehört. 2. Mose Kapitel 18. Wenn ihr das mal mit aufschlagt als erste Stelle heute, 2. Mose 18, ein ganz weiser Rat von dem Schwiegervater Jethro. Zweite Mose Kapitel 18, von Vers 18 ab. Also der Mose, der war völlig überfordert, das ganze Volk kam zu ihm und er musste sich mit jedem Kleckerkram da beschäftigen. Und dann sagt sein Schwiegervater: Mose, hör mal zu, die Sache ist nicht gut, die du tust. Du reibst dich auf, sowohl du als auch dieses Volk, das bei dir ist. Die Aufgabe ist zu schwer für dich, du kannst sie nicht allein bewältigen. Höre nun auf meine Stimme, ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe du die Sachen vor Gott, belehre sie über die Ordnungen und Weisungen und zeige ihnen den Weg, den sie gehen, und das Werk, das sie tun sollen. Du aber suche dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer aus, zuverlässige Männer, die ungerechten Gewinn hassen, und setze sie über sie. Bis dahin. Was soll er für Leute aussuchen? Tüchtige, gottesfürchtige, zuverlässige Männer, die ungerechten Gewinn hassen. In 4. Mose 11, Vers 16 werden dieselben Männer Älteste genannt. 4. Mose 11, 16. Und ihre Eigenschaften: redlich, gottesfürchtig, wahrhaftig, dem ungerechten Gewinn feind. Zusammengefasst: es sollten Männer sein, die gläubig waren, gottesfürchtig, gläubig, aber auch charakterfest. Und offensichtlich hat Paulus diese Stelle hier gut gekannt, denn er greift das auf in 1. Timotheus 3. Die Stelle werden wir in ein paar Minuten noch lesen. Von jener Zeit an gab es in der jüdischen Gemeinde des Alten Testaments Älteste. Und diese Tradition setzte sich fort, auch zur Zeit Jesu, als das Judentum in der Synagoge zusammenkam, gab es Älteste. Als zum Beispiel der Hauptmann von Kapernaum einen todkranken Knecht hatte, heißt es in Lukas 7, als er aber von Jesus hörte, sandte der Hauptmann die Ältesten der Juden zu ihm. Nach Pfingsten entstand die Gemeinde Jesu, zuerst eine rein judenchristliche Gemeinde, später dann die heidenchristliche Gemeinde, und die übernahm das Konzept der Ältesten aus dem Judentum. Bitte schlagt mit mir eine der ganz wichtigen Stellen im Neuen Testament auf, Apostelgeschichte 20. Viele von euch wissen schon, dass sich hier der Apostel Paulus nach 3 Jahren Gemeindeaufbauarbeit in Ephesus von den dortigen Ältesten verabschiedet. In Milet ist das Ganze. Apostelgeschichte 20, Vers 17. Da berichtet Lukas, der Arzt: von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er, und so weiter. Hier geht es mir jetzt nur mal um den Begriff Er rief die Ältesten der Gemeinde. Hier steht im Griechischen das Wort Presbyteroi. Presbyteroi. Und Presbyteroi heißt wörtlich übersetzt die Älteren, nicht die Ältesten. Es ist also nur ein Komparativ, kein Superlativ. Nur eine Steigerung, die Älteren. Und es meint nicht die Ältesten an Lebensjahren, wie man bei manchen Brüdern meint, die werden 100 Jahre alt, die zwei Wochen schaffen sie auch noch, ja, sondern die Älteren im Sinn von Glaubensalter, von Reife, die Älteren, die reifer sind als andere, die da einen Vorsprung haben an Reife. Älteste hat nicht zuerst mit dem Lebensalter zu tun. Es kann ein Bruder sein, der ist 35, aber er lebt schon 20 Jahre eng mit dem Herrn. Und da kann ein anderer sein, der ist schon 50 oder noch älter und ist erst jung zum Glauben gekommen. Und der 35-Jährige, er ist Presbyteroi, er ist älter als der andere, reifer. Dann in diesem selben Abschnitt, den wir jetzt nicht ganz lesen können, sagt Paulus in Vers 28, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. Und hier steht das andere griechische Wort, was auch in die deutsche Sprache eingegangen ist, Episkopoi, Episkopus, ja, Episkopalkirche. Episkopoi steht hier und das heißt Aufseher, Hirte, der die Übersicht, den Überblick hat über eine Gruppe von anvertrauten Menschen. Dieser Begriff Episkopoi kommt eigentlich aus der Hirtensprache und meint das wohlwollende Achthaben auf eine Schar anvertrauter Menschen. Das wohlwollende Achthaben, nicht das Kontrollieren, sondern das wohlwollende Achthaben. Der Begriff Älteste beschreibt also mehr die Qualifikation. Älteste haben eine gewisse Reife, während Aufseher mehr die Aufgabe und Funktion beschreibt. Aufseher sind Hirten und Hirten sind nach William MacDonald Männer, die das Volk Gottes lieben und sich für sein Wohlergehen aufopfern. Darf ich das nochmal sagen? Hirten sind Männer, die das Volk Gottes lieben und sich für sein Wohlergehen aufopfern. Der Begriff Aufseher schließt auch die Wächteraufgabe ein, so wie ein echter Hirte die Herde vor den Gefahren schützen möchte. Das sind die beiden Begriffe, die hier vorkommen und die offensichtlich ein und dieselben Personen meinen. Er ruft die Ältesten und redet dann von ihnen als Aufseher. Das sind nicht verschiedene Personen, das sind ein und dieselben. Älteste sind Hirten, Hirten sind Älteste. Das ist identisch. Und dann gibt es im Neuen Testament noch einen Begriff, der für dieselben Personen gebraucht wird. In 1. Thessalonicher 5, Vers 12 heißt es, erkennt die an, die euch vorstehen im Herrn. Da kommt der Begriff her, Vorsteher, Leiter, würden wir heute sagen. Führer unter den Brüdern, die vorne stehen, die vorangehen. Vorsteher. Älteste sind also auch Vorsteher. Sie stehen vorne, sie leiten die Gemeinde, sie gehen voran, sie bestimmen den Kurs. Um dieser Aufgabe willen sollen sie anerkannt und ganz besonders in Liebe geachtet werden. Vielleicht ist euch aufgefallen, wo immer in der Bibel von Ältesten die Rede ist, da kommen sie in der Mehrzahl vor. Die Ältesten, die Aufseher, die Vorsteher, immer in der Mehrzahl. Das heißt, die Schrift entfaltet das Konzept einer Ältestenschaft. Mehrere Hirten haben Acht auf die Herde. Wir sehen vielleicht, wenn wir heute noch eine Schafherde sehen, meistens nur noch einen Hirten dabei, aber im Orient waren immer mehrere Hirten, die eine Herde versorgt haben. Das waren wahrscheinlich auch noch größere Herden. Es war nie gut, wenn Gemeinden von einem starken Mann allein geleitet wurden. das kirchliche Ein-Mann-System, bei dem ein Priester oder ein Pfarrer oder ein Pastor oder ein Prediger mehr oder weniger allein die Gemeinde leitet, aber auch das freikirchliche Ein-Mann-System oder was es immer da geben mag, wo ein Pastor oder Prediger an der Spitze steht, der Leitungspyramide, diese Systeme sind unbiblische Entwicklungen der Kirchengeschichte. Das finden wir so im Neuen Testament nicht und das streben wir auch hier in unserer Gemeinde nicht an. Noch etwas muss ich an der Stelle sagen, die Bibel kennt keine Ältestin. In der Schrift werden für Frauen Dutzende von schönen und wichtigen Aufgaben genannt, aber zwei nicht. Eine Frau soll nicht leiten und sie soll nicht lehren. Und beides hängt ja eng mit dem Ältestendienst zusammen. Die Bibel spricht nie von Ältestin oder Hirtin. Soweit mal zu dem ersten Gedanke, was sind Älteste von der Bibel her beleuchtet. Dann zweiter Gedankengang, was sind die Aufgaben der Ältesten? Älteste sind zunächst einmal ganz normale Christen, aber sie haben besondere Dienstaufgaben an der Gemeinde. Älteste sollen nicht alles machen, aber sie müssen schauen, dass die gesamte Gemeindearbeit gut läuft. Das hat auch eine Menge mit gesunder Organisation und Verwaltung zu tun, aber beileibe nicht nur. Ältestendienst ist im Wesentlichen ein Dienst am Menschen, an Personen. Und dazu möchte ich gerne mit euch eine ganz wesentliche Stelle im 1. Petrusbrief aufschlagen und lesen. Wir wollen nur wenige Stellen heute Morgen betrachten, aber die dafür wollen wir schon genauer hinschauen, was da steht. 1. Petrus Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Da schreibt Petrus, 1. Petrus 5, die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit. In der Bibel ist Leiden und Herrlichkeit immer zusammen, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Die Aufgabe der Ältesten ist sicher nicht leicht. Es ist eine hohe Verantwortung, denn es geht um Gottes Herde. Sie gehört nicht uns. Wir dürfen keinen Besitzanspruch erheben. Die Herde ist uns nur für eine begrenzte Zeit anvertraut. Und darum dürfen die Schafe nur an den Oberhirten, wörtlich Erzhirten, gebunden werden. Das steht hier tatsächlich da. Erzhirte wird unser Herr Jesus genannt. Ihr lieben Geschwister, ihr seid Gottes Herde. Wie wertvoll macht euch das? Welchen Wert erhält unsere kleine Versammlung? Gottes Herde, Schafe seiner Weide. Und wenn wir das so sehen, wie Gott uns sieht, dann werden wir bewahrt davor, zu schnell negativ zu reden über die Gemeinde. Die Aufseher oder Hirten sollen Gottes Herde weiden. Manche Last, manches Opfer, manche Freude wird das mit sich bringen. Und auch eine hohe Verantwortung, aber auch eine große Belohnung. Petrus spricht davon, dass einmal die Ältesten den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen werden, wenn sie treu waren in dem Dienst des Weidens der Herde. Petrus spricht hier allerdings auch einige Gefahren des Hirtendienstes an. Zum Beispiel fehlende Bereitschaft. Er sagt, Älteste sollen nicht gezwungen den Dienst tun, sondern freiwillig. Der Hirtendienst der Ältesten ist sicher nicht immer nur Lust, kann auch Last werden. Leiten hat auch oft mit Leiden zu tun. Man wird verglichen, man wird vielleicht von manchen nicht anerkannt, nicht akzeptiert, vielleicht sogar abgelehnt. Aber geistlicher Dienst, überhaupt jeder Dienst für den Herrn, darf nicht zur Pflichterfüllung verkommen. Verzwungene Sachen mag Gott nicht. Er hat gerne freiwillige und fröhliche Diener. Ältestendienst kann man also auf gar keinen Fall mit der linken Hand erfüllen. Und darum habe ich in der letzten Zeit auch freitagabends immer wieder gebetet: Herr, schenke uns Männer, die ihre Lebensaufgabe darin sehen, Hirten der Gemeinde zu sein. Viele von uns arbeiten in der Gemeinde mit und das finde ich großartig. Aber nicht alle von uns sehen ihre Lebensaufgabe darin, Hirten der Gemeinde zu sein. Das ist nochmal etwas anderes. Und für solche Brüder wollen wir beten, die da wirklich ihre Lebensaufgabe sehen. Das soll nicht heißen, dass sie ihren Beruf aufgeben müssen und sollen, sondern vielleicht stehen sie im Beruf, vielleicht haben sie Familie oder auch nicht, aber sie sehen ihre Lebensaufgabe darin, das heißt das schönste und höchste Ziel ihres Lebens, Älteste zu sein, Hirten der Gemeinde. Und Petrus weist noch auf eine dritte Gefahr hin. Er sagt, sie sollen den Dienst nicht aus schändlicher Gewinnsucht tun. Natürlich nicht aus materieller Gewinnsucht. Das wird Ältesten auch schwerfallen, da irgendwie materiell Gewinn zu schlagen. Aber auch nicht aus ideeller Gewinnsucht. Ich meine, da geht es um die Motive. Was sind die letzten Motive unseres Dienstes, auch des Ältestendienstes? Wegen der Ehre oder wegen des Erfolges oder zur christlichen Selbstverwirklichung? Auf keinen Fall. Jemand sagte, es soll den Ältesten um das Wohl der Schafe gehen, nicht um ihre Wolle. Das ist ein Unterschied, ja? Um das Wohl, nicht um die Wolle. Petrus spricht noch die Herrschsucht an. Er sagt, nicht als die da herrschen, sondern als solche, die dienen. Und interessant ist für mich, dass er einen Vers weiter, den haben wir jetzt noch nicht gelesen, Vers 5, etwas vom Dienen schreibt, in einem Bild, das sich ihm so tief eingeprägt hat. Er schreibt, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle die in der Gemeinde, die noch nicht so reif sind wie die Älteren, die Reifsten in der Gemeinde, sie sollen sich den Reiferen, den Älteren, den Ältesten unterordnen. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Und hier schreibt Petrus wörtlich, gürtet euch die Demut um wie einen Schurz. Da schreibt er wörtlich. Offensichtlich denkt er dabei an jenen Abend vor der Kreuzigung unseres Herrn, als sie im Saal, im Obersaal zusammen waren und es war dummerweise kein Sklave da. Dummerweise. Weil die Sklaven hatten natürlich die Aufgabe, die staubigen und vielleicht auch verschwitzten und nicht so gut riechenden Füße der Leute zu waschen. Das war ihre Aufgabe. Und wenn mehrere Sklaven da waren, dann gab es eine Hackordnung, da musste der Unterste, der Schwächste, der musste den anderen die Füße waschen, den Leuten. Und da war jetzt dummerweise kein Sklave. Keiner der Jünger stand auf und wusch dem Herrn Jesus die Füße. Nein, er selbst stand auf, legte sein Obergewand ab und band sich die Sklavenschürze um. Petrus schreibt, gürtet euch die Demut um wie einen Schurz. Bindet's euch um. So wie es der Herr Jesus damals gemacht hat. Ich war Zeuge davon, als er dir die Schürze nahm und sich die umband und aufstand und allen die Füße wusch. Und als er zum Petrus kam, die saßen alle schweigend da. Da sagte Petrus, Herr, bloß nicht. Und er sagte, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Und Petrus, wie er war, dann bitte ein Vollbad, ja? Dann bitte ganz, ja? Und Jesus sagte, nein, wer gebadet ist, der bedarf nur noch, dass ihm die Füße gewaschen werden. Wer einmal völlig reingewaschen ist mit dem Blut Jesu Christi, dadurch, dass er das Opfer Jesu am Kreuz für sich persönlich angenommen hat und für seine Schuld, der ist gebadet, im Bild gesprochen, und der braucht von da ab nur immer wieder die tägliche Fußwaschung, das heißt die Reinigung von den immer wieder neu anfallenden Sünden. Das hat sich Petrus tief eingeprägt, diese Szene. Und das schreibt er hier im Zusammenhang mit Ältesten. Und das gilt den Brüdern, die Ältestendienst tun wollen. Daniel Herrmann sagte in den letzten Tagen in Rehe auf der Konferenz, es gibt in der Gemeinde nur Heilige. Die höchste Stufe, die Menschen erreichen können in der Gemeinde, ist Heilige. Und alle anderen sind Diener. Das sind die, die bereit sind, sich den Schurz umzubinden und Arbeit anzupacken, Kindern zu dienen in der Sonntagsschule, Menschen zu besuchen, die krank sind, oder in der Gemeinde Ältestendienst zu tun, für alles den Kopf hinzuhalten, auch immer wieder Kritik abzubekommen und so weiter. Alles, was so sich eben ansammelt in der Gemeinde. Davon spricht Petrus hier. Hirtendienst ist wirklich Dienst im wahrsten Sinne des Wortes. Und er muss in Demut geschehen. Wer mit hohem Herzen kommt, wird diesen Dienst nicht ausüben können. Bindet euch die Demut um wie einen Schurz. Und damit weist er auf unseren Herrn hin. Ein dritter Gedankengang. Welche Qualifikationen sind erforderlich? Der Christian, der hat sich nicht umsonst hier vorne hingesetzt. Der wird jetzt mal das Gerät anwerfen. 1. Timotheus 3 und Titus 1 sind die beiden Schlüsselstellen für Ältestendienst im Blick auf die Qualifikationen. Wir kennen diese Stellen gut und doch wollen wir sie jetzt miteinander lesen. 1. Timotheus 3, bevor wir die Folie durchgehen. 1. Timotheus 3, Paulus schreibt, das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, nach einem Hirtendienst, Ältestendienst, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Ein paar Blätter weiter kommt der Titusbrief und da steht noch ein Abschnitt, der sehr wichtig ist, im ersten Kapitel, Titus 1, von Vers 5 ab. Deswegen, schreibt Paulus, ließ ich dich, Titus, in Kreta zurück, auf der Insel Kreta, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen solltest. Älteste. Wie ich dir geboten hatte, wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind, denn der Aufseher muss untadelig sein, als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ein langer Katalog, ein Katalog von Qualifikationen, die hier genannt sind, nicht im Sinne einer Checkliste, die jetzt jeder durchgeht und hakt ab oder hakt nicht ab, sondern einfach damit wir sehen, Älteste haben ganz bestimmte Aufgaben und diese Aufgaben erfordern bestimmte Qualifikationen. Wenn wir genau hinschauen, wenn wir diese beiden Stellen jetzt mal etwas in Kategorien ordnen, dann sehen wir, dass sich diese Qualifikationen in vier verschiedenen Bereichen erstrecken sollen, nämlich zunächst mal in Bezug auf das eigene Glaubensleben. Das fängt innen an. Zuerst einmal muss der betreffende Bruder natürlich mit dem Herrn leben, aufs Engste mit dem Herrn leben. Er darf kein Neubekehrter sein, ausdrücklich in Kapitel 3, Vers 6, und er soll gute Schriftkenntnis besitzen. Hier steht das Wort, er soll Didaktikon sein. Ihr kennt das Wort Didaktik, das kommt hierher. Das heißt, er soll lehrfähig sein. Das heißt nicht unbedingt, dass er ein Lehrer sein muss, wie Ernst Mayr oder andere Brüder und sehr ausdrücklich lehren muss, aber er muss lehrfähig sein. Das heißt, er muss unterscheiden können, was gesunde biblische Lehre ist und was falsche Lehre ist, vielleicht sogar Irrlehre ist. Das muss er unterscheiden können. Dann Qualifikationen in Bezug auf die Familie, vielleicht können wir es etwas weiter hochschieben. Wenn der Bruder verheiratet ist, es steht hier, er soll sein Mann einer Frau. Schaut, da steht im Griechischen ein Zahlwort. Ein Zahlwort. Das Zahlwort. Eins. Das heißt, er soll nur eine Frau haben. Damals gab es noch die Polygamie. Es gab Männer, die hatten mehrere Frauen gleichzeitig. Das gab es damals. Und das geht nicht. Ein Ältester soll eine Frau haben. Er kann auch Witwer sein, der dann wieder heiratet. Auch dann hat er nur eine Frau im biblischen Sinn. Aber er kann nicht mehrere Frauen gleichzeitig haben. Und nach unserem Verständnis dieser Schriftstelle kann er auch nicht geschieden und wieder verheiratet sein. Er soll eine Frau haben. Er kann aber auch Junggeselle sein. Paulus, Timotheus, waren nicht verheiratet, soweit wir wissen. Er muss nicht verheiratet sein, aber wenn er verheiratet ist, dann natürlich nur mit einer Frau und nicht mit mehreren gleichzeitig oder auch nicht hintereinander. Der dem eigenen Haus gut vorsteht, der seine Kinder in Unterordnung hält, der gläubige Kinder hat, dessen Kinder keine Schwelger sind, gastfrei. Diese Dinge lassen sich sehr leicht lesen. Da kann man schnell sagen, ja, so soll das sein. Aber sie lassen sich sehr, sehr schwer leben. Und keiner, der unter uns ist, kann das in Vollkommenheit, in Idealen, in perfekten Sinne leben. Das ist uns ganz klar. Aber Paulus schreibt hier durch den Geist Gottes geleitet diese Qualifikationen, damit wir uns danach ausstrecken, damit wir uns danach wirklich ausstrecken im wahrsten Sinne des Wortes. Das soll unser Ziel sein. Das ist die Messlatte, die sehr hoch liegt. Und alle von uns, wir alle Brüder, auch wenn wir keine Ältesten sind oder werden wollen, sollten uns danach ausstrecken. Das sollte unser Ziel sein. Und dazu brauchen wir den Herrn. Ohne ihn können wir keine einzigen dieser Qualifikationen wirklich erfüllen. Vielleicht noch am ehesten gastfrei zu sein, aber die anderen Dinge, da brauchen wir den Herrn. Und wenn uns das geschenkt ist, dann wollen wir nicht sagen, ja, wir haben das erreicht, weil wir uns so bemüht haben oder so, sondern trotz uns und unserer Fehler. Sehr wichtig, dass wir sehen, die Qualifikationen gehen von innen nach außen. Sie fangen im eigenen Glaubensleben an. Sie gehen dann über die eigene Familie, über das eigene Haus und gehen dann weiter in den persönlich-charakterlichen Bereich. Das ist auf der nächsten Folie. Qualifikationen wie nüchtern sein und besonnen, sittsam und enthaltsam, kein Trinker, nicht dem Wein ergeben, heißt es ausdrücklich in Titus 1, Vers 7. Kein Schläger, nicht geldliebend, aber auch gütig und nicht streitsüchtig, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, gerecht und heilig. Auch das sind Tugenden, die nicht unbedingt auf unserem Gartenbeet wachsen. Ja? Ich will das andere Wort nicht gebrauchen, was man da sonst gerne sagt. Wir brauchen den Herrn, um so leben zu können. Aber das sind die Qualifikationen, das wird genannt hier in der Schrift und wir wollen den Maßstab nicht unseren Unvermögen anpassen, sondern wir wollen ihn so stehen lassen, wie er in der Bibel steht und uns immer wieder dahin ausstrecken. Das tut uns gut. Sollen wir untadelig sein und ein gutes Zeugnis von denen, die draußen sind, haben? Sicher nicht das Beste, wenn jemand Ältester in der Gemeinde ist, aber im Betrieb zeigen alle mit Finger auf ihn und er hat schon die dritte Abmahnung bekommen, weil er so oft zu spät kommt oder betrunken durch die Halle läuft oder so, ja, das kann nicht der wahre Älteste sein in der Gemeinde. Und in der Gemeinde ist die Qualifikation lehrfähig, das nannte ich eben schon, aber hier nochmal, lehrfähig, gesunde Lehre kennen, ihr Lehre erkennen und abwehren können, guter Umgang mit Menschen. Ich sagte schon, Ältestendienst ist vor allen Dingen ein Dienst am Menschen, mit Menschen, Menschenführung auch in der Gemeinde. Und da ist es ganz wichtig, dass er einen guten Umgang mit Menschen hat, gerecht ist, nicht parteiisch und all diese Dinge. Ich sage noch einmal, die Latte liegt sehr hoch, aber es soll ein Ansporn sein für alle Männer, alle gläubigen Männer. Und wir sehen, wir können das aus uns heraus nicht leben. Wir brauchen dazu, wie zu allem anderen, was mit Christsein zu tun hat, unseren Herrn und seinen Heiligen Geist. Lasst mich zum Schluss noch kurz darauf eingehen, wie Älteste eingesetzt werden. Einem letzten Gedankengang. Die Bibel gibt keine befehlenden Anweisungen über die Einsetzung von Ältesten. Deshalb hat jede Gemeinde hier einen gewissen Freiraum. Wir haben vorhin gelesen in Apostelgeschichte 20, 28, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. Zunächst also müssen wir sagen, der Heilige Geist setzt Älteste ein. Was heißt das? Heißt das dann für uns, dass wir uns in die Gartenlaube setzen können und Däumchen drehen? Nein. Der Heilige Geist beschenkt Brüder mit gewissen Gaben, zum Beispiel der Gabe des Leitens oder der Gabe der Seelsorge. Und er macht diese Brüder bereit, ihre Gaben immer mehr einzusetzen, immer mehr damit in der Gemeinde zu dienen. Und so tun diese Brüder Ältesten- und Hirtendienst in der Gemeinde. Sie tun diesen Dienst bereits. Und dann erkennt es die ganze Gemeinde. Das sind ja Brüder unter uns. Die tun diesen Dienst. Und sie tun ihn immer mehr. Sie wachsen in diesem Dienst. Sie nehmen zu darin. Und das erkennt die Gemeinde. Älteste werden also nicht durch Ernennung zu Ältesten. So, du bist jetzt Ältester und du und jetzt mach mal. So geht es nicht. So geht es vielleicht in einem Betrieb, aber nicht mal da wird es gescheit funktionieren, wenn es nach der Methode geht. Älteste tun Ältestendienst und das erkennt die Gemeinde. Der Heilige Geist beschenkt sie mit den Gaben und mit der Bereitschaft, diese Gaben einzusetzen. Und das erkennt die ganze Gemeinde. So rum funktioniert das also. Welche Rolle spielt der Gemeindegründer in diesem Prozess? In Apostelgeschichte 14, 23 haben wir eine Stelle, wo Paulus in ganz jungen Gemeinden, die vielleicht erst wenige Wochen alt waren, höchstens aber einige Monate, das zeigt der Textzusammenhang, setzt er Älteste ein. Und da sehen wir, dass das nicht irgendwie Männer sein konnten, die schon 20, 30 Jahre gläubig sind. Das waren Leute, die eben erst einige Wochen oder einige Monate gläubig waren. Aber er konnte dann schon sehen, da waren einige schneller gewachsen in dieser Zeit, waren schon reifer als andere. Und die setzte er ein zu Ältesten. Das ist hier natürlich nicht der Normalfall gewesen, sondern ein Ausnahmefall. Aber wir gehen jetzt mal vom Normalfall aus. Eine Gemeinde ist gegründet worden und der Gemeindegründer erkennt mit der gesamten Gemeinde die künftigen Ältesten. Der oder die Gemeindegründer kennen ja die Brüder, sie arbeiten ja mit den Brüdern zusammen, sie treffen sich ja mit den Brüdern, sie rüsten sie ja zu und darum schlagen sie der Gemeinde die ersten Ältesten vor und setzen sie dann auch, wenn die ganze Gemeinde Einmütigkeit hat über diesen Ältesten, sie ein unter Handauflegung. Und damit übertragen die Gemeindegründer einen gewissen Teil der Autorität, einen großen Teil der Autorität auf diese Ältestenbrüder. Ältesten einsetzen heißt Autorität übertragen. Zunächst hat der Gemeindegründer von Gott her gesehen, Autorität zu lehren, Dinge einzufädeln, Kurs zu bestimmen. Das ist eine große Verantwortung. Aber dann wird Autorität übertragen auf Brüder in der Gemeinde. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Vorgang und ein eminent wichtiger Schritt hin zum Selbstständigwerden einer jungen Gemeinde. Wenn dann einmal Älteste eingesetzt sind, halten diese wiederum Ausschau nach weiteren Brüdern, die vom Herrn in diesen Dienst geführt werden und rüsten sie zu. Das soll also nicht dann zu Ende sein, dieser Prozess, sondern wenn Älteste ihren Dienst gut tun, werden sie immer Ausschau halten nach Mitarbeitern, vor allen Dingen auch nach solchen Brüdern, die mit hineingenommen werden können in Ältestenaufgaben und vielleicht sogar sie eines Tages dann ablösen. Ich komme zum Schluss. Ich kann natürlich in einer Predigt über Älteste nicht alles sagen, was gesagt werden könnte und vielleicht sogar gesagt werden sollte oder müsste. Ich habe versucht, das Wesentliche aus meiner Sicht jetzt zusammenzufassen in dieser Botschaft. John MacArthur schreibt in seinem Buch über Gemeinde auf Seite 121, Ältester sein ist vielleicht die schwerste Aufgabe in dieser Welt. Diese Aufgabe ist deshalb so schwer, weil du Leute organisieren und leiten musst, die alle Freiwillige sind. Du kannst keinem Befehle geben, wie ein Direktor oder wie ein General, und du kannst keinen entlassen. Du musst zu jedem Bitte sagen, und leider warten manche auf die Gelegenheit, wo sie dir sagen können, dass du einen Fehler gemacht hast. Hoffentlich sind das nur wenige, die darauf warten, oder vielleicht gar keine. Wenn wir vielleicht bald die ersten Ältesten in unserer Gemeinde auch offiziell eingesetzt und benannt haben, ich bitte euch herzlich, liebe Geschwister, betet für diese Brüder und macht ihnen ihren Dienst so leicht wie nur möglich. Es werden in jedem Fall Brüder sein, die diesen Dienst zum ersten Mal tun in ihrem Leben, die einen neuen Schritt gehen, und ihr könnt euch ja mal in ihre Lage versetzen, ja, wie ihr euch dabei fühlen würdet. Und darum möchte ich gerne schließen mit dem wichtigen Wort aus dem Hebräerbrief, aus Kapitel 13, Vers 17, und das an uns alle richten, im Blick auf Älteste in unserer Gemeinde. Hebräer 13, 17. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen. Das ist Ältestendienst, Hirtendienst. Sie wachen über eure Seelen. Sie tragen eine ganz große Last. Als solche, die Rechenschaft geben werden, nämlich Gott, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Nehmt diesen Vers mit und lasst uns zusammen beten für unsere Ältesten. Und das wollen wir auch jetzt tun. Wir stehen auf dazu. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Gründer und Erzhirte der Gemeinde bist. Du hast selbst gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Danke, dass du das schon seit fast 2000 Jahren tust. Danke für jede Gemeinde, die sich örtlich versammelt auf diesem Erdboden, auch heute an diesem Tag. Danke, Herr, für jede, die nach biblischen Grundsätzen ausgerichtet ist. Wir danken dir auch, dass du diese Gemeinde hast werden lassen, du hast sie gebaut. Danke, Herr, dass hier viele lebendige Steine zusammengefügt wurden zu einem geistlichen Tempel. Und du hast es so geordnet, dass die Gemeinde von Ältesten geleitet werden soll. Herr, wir danken dir, dass du dabei bist, solche Älteste unter uns zu setzen, durch den Heiligen Geist. Hilf uns, dass wir sie als ganze Versammlung erkennen, dass wir Einmütigkeit darüber bekommen, dass wir sie auch als Autorität, von dir gesetzte Autorität, anerkennen können, dass wir ihnen ihren Dienst leicht tun können, leicht machen können. Und wir bitten dich für diese Brüder, Herr, wer immer es sein mag, auch in den nächsten Jahren, schenk diesen Brüdern eine ganz große Liebe zu dir und zu den Schafen deiner Weide. Schenk ihnen eine wirkliche Hirtengesinnung und gib auch uns, dass wir sie als Führer unter uns anerkennen können. Herr, danke, dass du uns in dieses Thema hineinführst durch dein Wort. Lass uns im Gebet bleiben für die Brüder, die Ältestendienst tun sollen, unter uns. Und wir beten auch für die Gemeindeversammlung am Freitag, dass sie ein wichtiger Schritt ist auf diesem Weg, die Ältesten zu erkennen. Amen.